Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Herzlich willkommen zu Folge 81. Wir fangen mal anders an. Wenn man sich seine Corona-Booster-Impfung abholt, ja, dann wird jungen, sportlichen, schlanken Männern wie mir gesagt, verzichten Sie bitte eine Woche lang auf Cardio-Training, ja, kein anstrengenden Sport. Und das Ganze muss man unterschreiben, Risiken und Nebenwirkungen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass bei der vierten Impfung auch Paderborn gegen Werder Bremen Spiele auf dieser Liste der Risiken und Nebenwirkungen stehen könnte. Herzlich willkommen, Jan, hallo.
Grüß dich, Thomas. Ja, diesen Verlauf und dieses Herzschlagspiel habe ich ja quasi antizipiert, ja, und deswegen den kompletten Tag gestern während des Spiels im Garten verbracht und Bäume gepflanzt.
Ja, ne, wobei man anmerken muss, dass dein Rasen doch deutlich besser aussieht, ja, als... ja. Als der in der, wie heißt das Stadion in Paderborn, Benteler Arena.
Jetzt fragst du mich was.
Ich weiß es gar nicht, im Prinzip, wir haben es auch abgerissen gestern.
Ja. Sieht auf jeden Fall aus wie der Parkplatz eines Ruhrpott-Autohändlers.
So ist es, so ist es, ja. Oder wie Parkplatz D8, ja, vor so einem Stadion irgendwie im November. Aber bevor wir hier weiter wild durcheinander reden und alle möglichen Dinge, die wir im Kopf haben, einfach auf unsere Zungen tragen, lass uns doch mal versuchen, das Ganze ein bisschen zu sortieren. Erstmal kleine Übersicht. Sie befinden sich hier.
Ja.
Wir haben beim SC Paderborn mit 4-3 gewonnen, ja. Wir haben unsere Siegesserie fortgesetzt. Ole Werner bleibt ungeschlagen und wir haben wieder mehr als 3 Tore in einem Spiel geschossen. Wir klettern in der Tabelle weiter nach oben und ein gewisser Jan Siegert hat wieder fast genau richtig getippt.
Ja, das war Folge 81 des Worum-Podcasts, hast ja im Prinzip eigentlich alles zusammengefasst.
Ja, genau. Die Spiele enden gut. So, wie Siegert das tippt,
ja. Genau.
Bis in einer Woche.
Jetzt zumindest in der Tordifferenz lag ich wieder richtig. Wer kann denn ahnen, dass da ein Traumtor nach dem nächsten fällt und unterm Strich dann 7 Tore auf dem Zettel stehen? Aber hey, ich beschwere mich nicht, solange wir weiter als Sieger vom Platz gehen. Ich bin mit meiner Ausbeute derzeit ganz zufrieden. Du bist doch zumindest erfahrener als ich im Wettgame. Kann man eigentlich, wenn man auf Spiele wettet, tippt man dann auf Tendenz oder auf Ergebnis?
Das geht beides. Ne? Ah, ja, das geht. Okay. Das geht beides. Aber damit solltest du jetzt nicht anfangen, weil dann ist das so wie immer, wenn ich die Wäsche rausstelle auf die Terrasse, fängt es an zu regnen. Weißt du? Also wenn du jetzt anfängst zu versuchen, da Profit rauszuschlagen, dann Karma is a bitch. Ja, oft genug zitiert von uns, dann schlägt es zurück. Wir sollten das doch dabei belassen. Nur kurz zur Aufklärung. Die letzten Wochen lagst du schon eigentlich immer richtig und häufiger auch bis aufs Tor goldrichtig.
Ja.
Vor diesem Spiel hattest du getippt 3-2 Auswärtssieg.
Genau, und von wegen Herzschlagspiel und wir gewinnen hinten raus, machen den Siegtreffer hinten raus. Also auch das passte ja einigermaßen.
Ja.
Das Tor von Toprak war 86. glaube ich. Wir haben noch 10 Minuten gezittert, aber im Großen und Ganzen passt das ganz gut. Und was halt noch dazu kommt, das finde ich halt dann eben auch, also gerade auch als wir mit dem Worum-Podcast angefangen haben, habe ich immer versucht, sobald Werder gewonnen hat, zu reproduzieren, wie habe ich das letzte Spiel geguckt, um es dann beim nächsten Spiel wieder genau so zu machen und so in irgendeiner Form das Schicksal herauszufordern. Ich halte jetzt hiermit fest, Werder ist mittlerweile so gefestigt, dass es vollkommen Latte ist, wo ich das Spiel gucke. Sie gewinnt es einfach immer.
Als Vater eines 13-jährigen Sohnes kann ich nur sagen, man muss auch loslassen können.
Ja, ne? Ja, gut, okay. Ja.
Dinge ändern sich, man muss sie einfach hinnehmen. Nur um es zu komplettieren, ich hatte 2-2 getippt, auf Augenhöhe Spiel, ein enger Spielverlauf, ein Spektakel, aber unentschieden. Hätte auch sein können, ja, aber ich muss dann doch vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen mehr Vertrauen
in die Truppe stecken.
und auch deine Versuche, irgendwie das Schicksal zu beeinflussen durch bestimmte Rituale, werden offenbar auch nicht mehr gebraucht. Denn, und jetzt lass uns vielleicht einfach mal damit anfangen, du hast diesmal ganz anders geguckt, nämlich gar nicht.
Ja, genau. Ich habe gar nicht geguckt, sondern ich habe in der Tat mich in den Garten begeben, weil ein paar Bäume in die Erde mussten. Und das hat ein paar Stunden gedauert.
Und einfach, weil du hingeschickt wurdest. Sprechen wir doch dieses Mal zueinander.
Ja, was heißt hingeschickt? Ich mache das natürlich gerne, ne? Ich will ja auch das. Okay. Also, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ich habe dann zu meiner Frau gesagt, okay, wenn ich schon das Spiel nicht gucken kann, dann will ich es wenigstens mit einem Knopf im Ohr im Radio hören. Da sagt sie, ja, meinetwegen, okay. So, dann habe ich mir das erste Mal wirklich 90 Minuten Spiel über die ARD Audiothek angehört mit dem Live-Kommentar. Über den hatten wir ja schon mal gesprochen. Du hattest auch schon mal gesagt, dass du das total cool findest.
Ja, also das Angebot an sich ist, finde ich, wirklich super.
Ja, und ich glaube, in der Regel ist es halt auch super, wenn du Werder Heimspiele darüber verfolgst. Aber weil es ja immer so ist, dass die betreuende Anstalt, also quasi die ARD-Anstalt, wo das Spiel stattfindet, immer den Reporter für diese Vollreportagen stellt. Und da das ja nun ein Spiel in Paderborn war, habe ich mir wirklich das komplette Spiel von so einem total, ja, auch kein Hehl draus gemacht, von so einem Paderborn Reporter irgendwie mir 90 Minuten anhören müssen. Und es ist wirklich, also es ist unsäglich. Der gesamte Spielverlauf war einfach nur mega Euphorie, wenn Paderborn im Angriff war. Und wenn Werder ein Tor schießt, erstmal Ruhe. Also, und da fällt das 3:3. ich hier den Hamburger Speckgürtel im Süden zusammengebrüllt, ja, als das 3:3 fällt und das 4:3 und der Reporter musste sich zusammenreißen, dass er nicht das Mikro auffrisst.
Ja, aus dem WDR-Studio Westfalen-Lippe.
Ja, genau. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, alles schön und gut, aber ganz ehrlich, das muss ich mir nicht nochmal geben. So ein Auswärtsspiel über die ARD-Audiothek zu verfolgen. Zumal, es war halt auch wieder so klar, ne? Sobald ich sage, ja, komm, dann gucke ich es heute nicht, sondern ich gehe in den Garten und arbeite, dass dann ausgerechnet ein Spiel so einen bekloppt, bescheuert, verrückten Verlauf nimmt wie Paderborn-Werder, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Um jetzt mit dem Körper reinzuspringen.
Ja, bitte.
Was für ein geiles Spiel.
Ein unfassbares Fußballspiel, ja, also voller Höhen und Tiefen und Rückschlägen und Überraschungen und guten und schlechten Wendungen, wo wir wirklich, glaube ich, gleich mal versuchen sollten, da irgendwie einigermaßen chronologisch durchzugehen. Ich möchte nur noch mal auf deine Erlebniswelt noch mal ganz kurz zurück, denn wenn das schon im Fernsehen, ja, so ein Zickzack-Gefühlsweg war. Ja. Ja, wenn man das wirklich nur hört, da sind ja auch diese ganzen aberkannten Tore,
genau.
Der wiederholte Elfmeter, genau. Und so weiter. Ja, diese, wie oft das Momentum hin und her gekippt ist, jetzt ganz abgesehen davon, dass da die Paderborner Brille bei dem Kommentator offenbar ja auch genau, noch wirklich auf war. Noch krasser stelle ich es mir eigentlich nur vor, wenn du das in der Konferenz hörst im Radio.
Oh Gott.
Tor, nein doch kein Tor. Ja. Elfmeter, nein doch kein Elfmeter. Ja. Er wiederholt ihn, warum? Keiner weiß es. Ja.
Und genau das ist ja eigentlich die Aufgabe eines Reporters oder einer Reporterin, ja, zu beschreiben, was halt gerade passiert, weil die Leute es einfach nicht sehen können. Ne? Und der Reporter hat es auch einfach nicht geschissen. Er hat offenbar dann in den Situationen, wo es dann erstmal aberkannt wurde oder wiederholt werden musste, hat er offenbar auch selbst keine Peilung gehabt und war erstmal auch komplett verdattert. Ja,
ja.
Also gerade auch bei der Elfmeterentscheidung, der wusste überhaupt nicht, warum wiederholt wird. War erstmal total lange davon ausgegangen, dass der verschossen hatte, ja. Und ging dann total in die Euphorie, als er dann hörte, okay, muss wiederholt werden. Er wisse zwar nicht warum, aber hey, super.
Da war er allerdings nicht der Einzige, muss man dazu sagen. Ja. Denn auch bei Sky hat es einige Zeit gedauert und auch für Zuschauer, ne? Und ich meine, ich bilde mir ja nun ein, auch so ein bisschen Blick dafür zu haben. Ja, ob da jetzt gleich ein Tor wegen Abseits aberkannt wird oder nicht, weil man das ja dann doch mit der Erfahrung von der Couch als Couch-Potato ja, manchmal auch besser sieht als so ein Kommentator. So, aber
als FIFA-Schiedsrichter von der Couch.
Teilweise ja. aber das war wirklich, wirklich sehr schwer zu erkennen, ja. Weil es eben auch mehrere grenzwertige Entscheidungen auf einmal waren. Ja, also wenn wir schon mal anfangen mit dieser Spielszene, ja, das war ja so ist ja doch das erste Tor gefallen. Ja? Ja, alleine die Entstehung dieses Elfmeters war schon, ich sag mal, alles andere als eindeutig. Ne? Du hast ja mittlerweile, du hast es dir real life angeguckt.
Genau.
Okay, das heißt, wir können auf Augenhöhe sprechen, mein Freund.
Ja, naja, das geht ja sowieso nie mit mir, aber und, ich versuche mein Bestes. Ich weiß wenigstens, wovon du redest.
Gut, er war stets bemüht. Ja. Genau. Und du weißt ja als guter Journalist, das Zwei-Quellen-Prinzip, da das WDR-Studio Westfalen-Lippe reicht da nicht aus. Ja. Ja. Also doch einiges gefärbt. Nein, du hast es gesehen, ja. Mhm, Toprak verursacht also es gab Freistoß für Paderborn aus einer sehr, ich sag mal, gefährlichen Situation auch, weil die ja gerade mit Clement, mit einem starken linken Fuß, da einen Mittelfeldspieler eingekauft haben, der aus dieser Distanz wirklich sehr gefährliche Freistöße schießen kann, ja. Und man auch wirklich ein bisschen Schiss hatte, überhaupt Paderborn ja sehr stark begonnen hat, ja. Und wir ein bisschen gebraucht haben. So, dann gab es diesen Freistoß für Paderborn, der berechtigt war. Und Clement haut das Ding irgendwie, ja, weiß ich nicht, so auf Kniehöhe irgendwie genau. In die Mauer. Und man dachte, oh, hoho, lächerlich. So, plötzlich wird Elfer gepfiffen. Und man dachte, okay, hat den da einer an die Hand bekommen, den Ball? Oder was war da los? Es war zuerst nicht richtig ersichtlich, ne? Wie sich dann später rausstellte, die Hand von Toprak war unabsichtlich irgendwie im Gesicht. Also ich sag mal, ja, der Michel ist da recht geschickt reingelaufen.
Ja.
So, auch ein Elfer, den nicht jeder gibt und Michel selber angetreten. Und das war auch in einer Phase, wo ich sag mal, nicht sehr gut auf den Schiedsrichter zu sprechen war, weil es vorher auch schon ein paar Entscheidungen gab, die ich höchst umstritten fand, ja, und die auch auf das weitere Spiel dann doch auch Einfluss hatten, ja. Es gab in der zweiten Minute eine gelbe Karte für Leo, ja, nach so einem Allerwelts-Foul. Vorher und nachher gab es aber mehrere Fouls von Paderborner Seite, die ich durchaus härter eingestuft habe.
Aber hallo,
Für die es aber gar nichts gab. Ja. So, dann gab es diesen recht ja umstrittenen Elferpfiff und dann wurde dieser Elfmeter auch noch wiederholt und gut, im Nachhinein hat sich das ein bisschen relativiert, auch dadurch, dass man gewonnen hat, ist man da jetzt ein bisschen milder. Aber zu diesem Zeitpunkt dachte man wirklich, Alter, jetzt spielen wir nicht nur gegen Paderborn, gegen Sven Michel, gegen diesen komischen Platz, ja, der wirklich also in einem beschissenen Zustand war. Und spielen wir auch noch gegen den Schiedsrichter, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ey, tut mir leid, ne, muss man mal ganz ehrlich sagen, die Wiederholung des Elfmeters ist in meinen Augen eine absolute Farce. Ja.
Gut.
In 95% der Fälle laufen die Spieler genau zu dem Zeitpunkt wie Friedel in den 16er. Ja, er ist vielleicht einen Schritt drin, als der Elfer ausgeführt wird. Das passiert in jedem Bundesliga-Stadion, wenn es Elfmeter gibt, laufend.
Ja. Richtig. Es war richtig wirklich nur ein Schritt. Allerdings ist er durch diesen Halbkreis durchgelaufen vor dem 16er. Diesen Halbkreis gibt es ja überhaupt nur auf dem Fußballfeld, damit alle den gleichen Abstand zum Elfmeterschützen haben. Ja, genau. So, aber auch das absolut lächerlich. Und es war wirklich, und da muss man den Kollegen aus Paderborn in der Audiothek, genauso wie die Sky-Kollegen in Schutz nehmen, es war auch deswegen so schwer zu sehen, weil das so marginal war und man erst davon ausging, dass Pavlenka sich zu früh bewegt hat.
Was ich noch gehört hatte im Nachgang war wohl, vielleicht weißt du das, dass das nicht gepfiffen worden wäre, wenn Friedel nicht derjenige gewesen wäre, der den Ball dann wegschlägt.
Weil er
aktiv als Erster am Ball ist. Genau, weil er als Erster am Ball ist und sie dann sagen, okay, er hat sich den Vorteil verschafft durch den frühen Schritt rein, war dadurch einen Schritt vor dem Paderborner, der einschießen wollte im Nachschuss am Ball und hat ihn weggeschlagen. Es hieß, dass nur deswegen das Ding wiederholt worden ist.
Genau, und auch nur deswegen würde ich jetzt in der Nachbetrachtung auch ein bisschen milde walten lassen und sagen, okay, wenn man das alles so nach DFB-Statuten, wenn man die so anlegt, ja, dann ist ihm zumindest jetzt kein Vorwurf zu, man kann das so entscheiden, ja.
Gut.
So. Aber dieses Wechselbad der Gefühle, ja, wurde ja auch noch dadurch verstärkt, dass man, als es den Elferpfiff gab und Sven Michel sich den Ball zurechtlegte, ich nicht eine Sekunde davon ausgegangen bin, dass Pavlas den hält. Ja, er ist ja nun wirklich jetzt nicht gerade als Elfmeterkiller bekannt.
Ja, das nicht. Also, wobei, ich erinnere nur an Dortmund Pokal, ne?
Okay.
Brauchst du Glück als Keeper, ne? Und der war auch nicht gut geschossen von Michel, muss man dann sagen.
Richtig.
Und dann hast du ja auch sofort gesehen, dass dann eben den zweiten Muslia sich nimmt, ne?
Richtig, ne? Aber bleiben wir mal kurz bei dem ersten, ja? Pavlas hält den und man denkt so, aber der Ball springt ja nach vorne zurück und liegt irgendwo am Fünfer und acht Leute rennen auf den Ball zu und du denkst, okay, der Abpraller.
Den nagelt er jetzt rein.
Richtig. Irgendjemand drückt den über die Linie oder ne? So. Und Friedel, wirklich, das war ja auch spektakulär, wie er da reinrennt.
Ja.
Ja, und dann gerade noch da reinspringt und den rettet. Und man denkt so, ja! So. Ja.
Und dann wird wiederholt. Und das war halt eben dann auch als in der Live-Reportage war es dann halt eben auch, dass der Reporter, wie du gerade beschrieben hast, wie es bei Sky wohl auch war, komplett perplex war. Und dann aber sagt, okay, jetzt gibt's den zweiten. Und der war ja dann wirklich auch gut geschossen, ne? Der zweite von Muslia.
Richtig.
Und demzufolge, aber das kannst du vielleicht besser sagen, weil ich habe die erste Viertelstunde nicht gesehen, Spielverlauf technisch, aber schon auch in Ordnung, die Führung, oder?
Ja, schon in Ordnung, also jetzt nicht unbedingt zwangsläufig hochverdient, ja, aber schon so, dass man sagen konnte, ja, okay, hat sich Paderborn irgendwie auch erarbeitet, ja.
Erackert, jetzt, ne?
Ja, der lag jetzt auf der grünen Wiese, ne? Der Witz.
Elfmeter.
Genau, sie hatten vorher auch schon ein, zwei mittlere Chancen, hatten danach ja auch noch diesen Pfostenkopfball von Platte. Und was man sagen muss, sie haben zu Anfang ein Übergewicht geschaffen dadurch, dass sie mit einer relativ schlauen Taktik gegen uns agiert haben, ja. Mhm. Also sie haben unser 3-5-2 gesehen und haben, und das spricht ja eigentlich dafür, dass wir schon ein bisschen respekteinflößend sind mittlerweile nach vier Spielen Ole Werner, haben ihr eigenes Spielsystem ein bisschen darauf ausgerichtet, ja, auf diesen starken Gegner. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben mit einer Raute im Mittelfeld gespielt mit drei relativ offensiv ausgerichteten Mittelfeldspielern, mit Clement, diesem Srebreni, der Justwan, der sonst weiter vorne gespielt hat, hat als linker Verteidiger agiert und haben dadurch eine Überzahl im Mittelfeld geschaffen gegen unsere drei Mittelfeldspieler, die halt in den ersten 20, 25 Minuten überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen sind. Grosso wirkte teilweise wirklich überfordert, wie ich das selten gesehen habe. Und auch Leo Schmiedi war abgetaucht. Und auch Leo konnte überhaupt keine Akzente, weil Paderborn halt mit dieser Aufstellung dafür gesorgt hat, dass sie eine Überzahl im Mittelfeld hatten und so unsere Außen aus dem Spiel genommen und im Mittelfeld ja die Kontrolle hatten.
Ja, und was mir aufgefallen war, dazu hinzukommend noch wirklich unangenehm aggressiv gepresst, ne? Also ja, wirklich auch total griffig gewesen und immer draufgelaufen. Gerade der Platte und der Michel ja auch wirklich unangenehme Spielertypen einfach so. Weil immer irgendwie hörst sie immer schnaufen im Nacken.
Ja.
Hat man so das Gefühl. Und Platte, den habe ich sowieso gefressen, aber da kommen wir nachher ja noch zu.
Ja.
Und muss man ja auch mal sagen, Paderborn hat sich ja wirklich dann mit Clement und Muslia, haben die sich ja auch noch so gut verstärkt, ne? Für mich ja gerade in der ersten Halbzeit mit die beiden Besten.
Ja, absolut. Und wie gesagt, auch mit Sonderrollen sehr, sehr weit, also standen sehr, sehr hoch, sagt man, glaube ich, ne? Also Clement auch von der 10 vom zentralen Mittelfeld immer schon Toprak angelaufen, ja auch weit in unsere Hälfte rein. Und ja, allerdings auch sehr laufintensiv, ne? Wo ich schon dachte in der ersten Halbzeit, ja, ob man das Tempo so durchhalten kann, ist halt die Frage. Aber
Spoiler,
sie haben halt
konnten sie nicht.
War das so?
Ja, also war doch wirklich so.
Hat man ja,
wirklich,
das,
in der zweiten Halbzeit hast du wirklich gesehen, dass der Boden die einfach alle komplett fertig gemacht hat.
Ja, und was aber auch, wie gesagt, an der Taktik lag, ne, und sie aber erstmal, und da schließt sich dann der kleine Kreis, erstmal das aufgegangen ist, was sie vorhatten, nämlich uns unter Druck zu setzen, uns nicht spielen zu lassen und früh in Führung zu gehen. Und das hat ja funktioniert.
Hat funktioniert. Und was man ja dazu auch noch sagen muss, ist, dass Werder dann zum Ausgleich kommt durch Duxch mit einer guten Einzelaktion und sie ja postwendend zurückkommen, ne?
Richtig.
Also das sind ja eigentlich alles Spielverläufe und Spielsituationen, wo Werder noch vor noch gar nicht so langer Zeit sofort den Nackenschlag bekommen hätte, auch mental, ne? Und dass uns solche Sachen einfach nicht mehr umwerfen, ne? Das beruhigt mich so sehr mit Blick auf die restliche Saison.
Ja.
Ich wollte nur sagen, weil das Tor, das Duxch dann macht, den Ausgleich, das ist ja wirklich auch so gut gemacht von ihm, ne? Weil die sind ja in klarer Unterzahl. Er und Lücke, glaube ich, gegen 4 Paderborner, wenn ich das richtig erinnere, ne?
Ja. Und Duxch gegen 2, ja.
Ja, genau, 2 und es kommt sogar noch ein Dritter dazu, ja. Und Füllkrug steht eigentlich gar nicht schlecht für den Abschluss und er hat so viel Selbstvertrauen, dass er es mittlerweile dann selber macht, ne? Und er macht das so gut, ne? Zwischen den beiden Abwehrspielern durch, gegen die Laufrichtung des Keepers, weil der ist ja nicht platziert geschossen, der ist einfach nur ausgeguckt.
Ja, genau, der ist dann, und vor allem, er kommt, also das Tor fällt auch über diesen Überraschungseffekt, den dann in die kurze Ecke zu hauen.
Ja.
Ne? So, und was man allerdings sagen muss, dieser ganzen Situation geht ja ein Foul an Leo voraus im Mittelkreis, für das es dann später auch noch Gelb gab. Und auch da muss man den Schiedsrichter im Nachhinein loben, dass er da den Vorteil überhaupt gelten lässt.
Ja.
Ne, und dann praktisch in den Torjubel dem Paderborner noch Gelb gibt, aber das Spiel erstmal laufen lässt und dadurch Duxch überhaupt die Möglichkeit gibt, da auf das Tor zuzulaufen.
Ja. Und das Foul ist ja ein Foul, weil Leo da einfach so gut an den Ball kommt, weil dieser Pass, das ist ja ein direkter, also wirklich, glaube ich, sogar ein Volley-Pass.
Richtig.
Ne, den er knallhart in die Spitze spielt und da einfach schneller am Ball ist als, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn da getroffen hat. Aber
Clement war das, glaube ich.
Ja, macht auch Leo wirklich super. Und wie Duxch den verarbeitet, ist einfach großes Kino, ey.
Absolut, absolut. Und das war wieder das Geile bei diesem fast leeren Stadion, dass du diesen Knall, ne, wie Leo da gefällt wird, das hörst du wieder über die Außenmikrofone, ne? So. Aber umso geiler. Und du hast schon gemerkt, an diesem Tor, das war die erste Szene, wo ich dachte, okay, hier macht sich dieser Scheißplatz schon bemerkbar.
Ja.
Denn Duxch kann diese beiden Verteidiger nur auswackeln, weil die da stehen, ne, wenig Halt und wie auf Schmierseife. Weil
ich ins Schlittern kommen, genau, das habe ich auch gedacht. Ja.
Richtig, ne? Und auch nicht ganz eng dran sind und sich so ein bisschen vorsichtig bewegen, weil sie Angst haben, dass Duxch versucht, noch mal eins gegen eins zu drücken und sie dann ausrutschen und hinfallen, sind sie eher darauf bedacht, Halt zu finden auf diesem seifigen Boden. Und das nutzt er natürlich so geil aus.
Macht er so gut, ne? Ja. Fand ich auch wirklich richtig stark. Aber umso, also wirklich umso krasser, wie Paderborn darauf reagiert, ne? Weil sie, also hast ja wirklich richtig gemerkt, richtig Wut im Bauch gehabt, ne? Fanden sie total ungerechtfertigt und wollten sich nicht um die Ernte bringen. Und wie, muss man dann ja auch mal sagen, wie Muslia das Ding dann macht, ne? Alter Schwede, ey.
Ja.
Wirklich dieses in den 16er wackeln, ne? Und dann diese geile, diese klassische Körpertäuschung nach rechts und sofort abschließen ins lange Eck. Ey, so gut.
Ja, einerseits sehr, sehr gut. Andererseits auch schlecht verteidigt
von Veyko,
vorher. Ne? Von Veyko, aber auch von Grosso, ja, die sich da auf der Außenbahn relativ leicht irgendwie ausspielen lassen. Und das gleiche wie beim Duxch-Tor auch, würde ich da auch in der Defensivarbeit von Veyko dann analysieren. Auch da ist er relativ weit weg und auch da ist so ein bisschen diese Eistanz.
Ja.
Motorik, ja, wo du auch denkst,
Körperklaus.
Okay, ja, genau, jetzt nicht hinfallen, jetzt, jetzt, ne, und das macht Muslia dann ähnlich geil wie Duxch vorher, ne, dass er den halt auch geil trifft und das ist halt einfach, Qualität.
Ja, und umso erstaunlicher, ne, bei dem Geläuf so einen grazilen Abschluss noch hinzubekommen. Aber das hatten wir dann ja im Verlauf des Spiels noch ein paar Mal. Da reden wir dann ja gleich noch drüber. Ey, meine Güte, dieser Platz wirklich. Besser zum Kartoffelanbau als zum Fußballspielen gedacht.
Ja, was hat dein Freund Jens gefüttert? Also, da könnte man jetzt auch gut ein paar Bäume pflanzen.
Ja, genau.
Das würde gar nicht groß auffallen.
Ja, ey Mann. Und dass du dann mit einem 1-2 in die Pause gehst, richtig große Chancen nach dem 2-1 für Paderborn hatten, aber dann weder die noch wir, ne? Bis zur Pause.
Genau, es gab so ein paar vielversprechende Aktionen, allerdings auf beiden Seiten, ja, die aber dann nicht so richtig zwingend waren. Und man halt auch merkte, dass Werder sich erstmal sammeln musste. Werder bekam dann etwas mehr Spielanteile, ein bisschen mehr Kontrolle, aber wirklich was Zwingendes war nicht dabei. Ja. Ich würde sagen, die größte Chance neben den Toren war eigentlich dieser Kopfball von Platte, der an Pfosten geht, noch bei 1-0 Paderborn. Also man muss schon sagen, 2-1 war keine unverdiente Führung.
Ja. Und was dazu für mich halt noch dazu kam, war dadurch, dass ich das Spiel und den Spielverlauf nicht gesehen hatte, musste ich ja mir ein Bild machen, mehr oder weniger basierend auf dem Kommentar. Und bei mir war es halt in der Tat so, dass ich dachte, same shit, ne? Ich dachte, gerade auch bei der Dramaturgie, Ausgleich gemacht, sich wieder rangekämpft und postwendend so mehr oder weniger das 1-2 zu kassieren, habe ich ja gedacht so, ey, ne, jetzt irgendwie dranbleiben, aber es kann doch nicht sein, dass du dann irgendwie so euphorisiert bist, dass du dann nicht aufpasst und dir gleich wieder einfängst. Und habe dann gedacht so, wenn du jetzt aus der Pause kommst und wir den Ausgleich schaffen, dann geht hier noch was.
So, ne? Wie, das wollte ich nämlich gerade fragen, wie war denn dein Gefühl, als dann das 1-2 relativ postwendend kam. Ja,
das Gefühl war in der Tat, oh nee, Leute, komm, ey, jetzt fallt ihr wieder in alte Muster. Das war so mein Feeling, weißt du, so dieses, schafft ihr es nicht mal, euch so zu stabilisieren, dass ihr mit dem 1-1 jetzt erstmal darauf aufbaut und die nächsten Minuten nutzt, um euch weiter aufzurappeln. Stattdessen scheint ihr in der Defensive wieder so zu pennen, dass ihr euch das Ding fangt. Was kann ich sagen? Sie haben mich nachhaltig Lügen gestraft. Denn das Gefühl verstärkte sich dann ja nochmal. Spätestens mit dem 1-3 dann.
Ja.
Wobei, also beim 1-3, da ist der Reporter auch also sowas von aus dem Sattel gegangen. Und komm, reg dich ab und so. Ich so, 3-1, super und so. Und als ich dann das Tor gesehen habe, habe ich auch verstanden, warum er so aus dem Sattel gegangen ist. Weil meine Fresse, ey. Also fast 50 Meter.
Ja.
Na gut, kann man auch mal machen. Aber gut, fällt mir gerade noch mal ein. Ich hab's gerade auch in der Sportschau gehört. Ist das ein Pavlenka-Fehler?
Ah, das ist wirklich eine gute Frage. Im ersten Moment, du siehst das Ding und denkst natürlich sofort, es ist ein Torwartfehler. Ja, so, wenn dir einer aus 45 Metern den Ball reinschießt, ne, dann ist der Erste, der so, wie kann das sein? So, wenn man dann aber genauer hinguckt, Pavlenka stand ja nicht komplett falsch, der stand ja nicht irgendwie am 16er oder so.
Stand am Fünfer, ne?
Der stand am Fünfer. Stand
am Fünfer. Und man muss halt auch mal sagen, ich habe mir das nochmal auch in der Zeitlupe nochmal angeguckt, Platte will den halt auch, ne? Also du siehst halt, wie er den Ball von Michel kriegt im Mittelkreis und wie er einmal hochguckt und dann ausholt. Also wie du richtig siehst, okay, das probiere ich jetzt einfach, ne? Dann rutscht er ja noch weg.
Ja.
Und ich habe mich, da hatten wir kurz nach dem Spiel schon mal kurz drüber gesprochen, und ich habe mich total an Florian Kainz im Elfmeterschießen gegen den HSV erinnert, weil er ihm aufs Standbein schießt, sich selbst.
Jetzt im Pokalspiel, ne?
Mit ja, genau. Ja. Ne, der aberkannte Elfmeter, der dann letzten Endes zur Niederlage gegen den HSV geführt hat. Und genauso sah das bei Platte auch aus, weil er sich ja wirklich auf den Hosenboden setzt, ne? Weil er mit dem Standbein wegrutscht.
Und richtig.
Und der Ball erst dadurch diese komische Bogenlampe wird. Und man kann man davon halten, was ist. Also Pavlas sieht halt einfach nicht gut aus bei dem Ding. Ja. Aber auf der anderen Seite, ne, es ist halt, und ich das erinnere ich selbst noch aus meiner Zeit im Tor, es ist halt immer der Spagat zwischen ein bisschen weiter vorne stehen, um auf einen langen Ball reagieren zu können, ne, wenn ein Stürmer geschickt wird, dass du schneller raus bist und den Zweikampf gewinnst, und halt eben nicht auf der Linie kleben zu bleiben. So, und eigentlich steht er nach meinem Dafürhalten komplett richtig, dass er dann an den Ball nicht mehr hingeht. Ich habe mich sogar gefragt, ob er nicht, wenn er es versucht hätte, noch rangekommen wäre, aber es sah für mich halt auch so aus, als sei er komplett orientierungslos und wisse gar nicht mehr genau, wo er steht. Ich hatte sogar fast den Eindruck, dass er dachte, der geht drüber. Weißt du?
Hatte ich auch im ersten Moment den Eindruck. Das Geile, das Lustige war, dass der Sky-Reporter gerade, also wirklich 20 Sekunden vorher, ja, eine Lobeshymne auf Pavlenka abgelassen hat, der uns ja mit Reflexen da überhaupt noch im Spiel gehalten hat.
Ja, und vor allem weil Paderborn immer wieder den Arsch gerettet.
Ja, weil Paderborn kam ja wirklich auch bärenstark aus der Pause. Ja. Ja. Werder hatte nicht gewechselt, obwohl du im zentralen Mittelfeld, also alle drei, Grosso, Leo, Schmid, jetzt nicht ihren besten Tag hatten. So, und Paderborn gleich wieder Druck gemacht hat. Und Pavlas uns da wirklich der Sky-Reporter, gerade so, Pavlenka, überragende Leistung heute, diese Reflexe, bla bla bla. Mhm. Und dann fällt dieses Tor, ja, wo du als erstes denkst, oh, Torwart. Ja. So, aber wenn man dann genau hinguckt, ja, Pavlas stand am Fünfer. Es war nicht so, dass er spekuliert hat, rauszulaufen. Ja. So, er stand jetzt nicht grundsätzlich falsch. Und dann sieht man ja aber auch, dass Platte ja jetzt auch, wie du meintest, mehr oder weniger so ein bisschen ausrutscht.
Ja.
Ja, bei diesem komischen Schuss. Und ich hatte auch den Eindruck, dass Pavlenka denkt, hä?
Ja,
ich bin doch jetzt so, und dass er sich auch ein bisschen verschätzt,
ja,
weil eigentlich ist der Ball so lange unterwegs, dass so ein 1,90 Keeper eigentlich das ja möglich war, hätte ich jetzt gedacht, und der geht natürlich auch wirklich perfekt unter die Latte.
Der,
ne?
Der Ball hat keine Rotation, ne? Und wenn der Ball sich halt wirklich null dreht, das sieht man in der Zeitlupe super, wenn der Ball sich wirklich null dreht, dann fallen die halt auch gerne mal runter wie so ein Stein auf einmal, ne?
Ja.
So, deswegen, ja, mein Gott, komm, also Mund abputzen, weitergehen. Wie gesagt, ne, dieser eine Fehler, der wiegt die ganzen Glanzparaden, die Pavlas auch gerade bei dem Geläuf gezeigt hat, echt nicht auf. Und ich habe ihn danach nochmal im Interview auch gehört. Übrigens, mittlerweile, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre in Bremen, spricht er mittlerweile auch super Deutsch.
Ja.
Hat sich halt eben bei Werder TV auch das erste Mal wirklich so, oder das habe ich zumindest das erste Mal wahrgenommen, dass er wirklich ein ganzes Interview auch auf Deutsch gegeben hat. Und er meinte halt auch, ne, so stolz auf die Mannschaft und für die Fans und für alle Zuschauer sicherlich ein geiles Spiel. Er meinte, er muss das nicht nochmal haben, so. Aber hat er wirklich super gehalten. Ich meine auch sogar gelesen zu haben, sowohl Fritz als auch Werner sprechen ihn da wirklich frei von jeder Schuld, ne?
Ja, das würde ich auch sagen. Also das ist, wenn er jetzt so falsch gestanden hätte und wenn Platte nicht aber da kam halt wirklich viel zusammen und ja, eindeutig hätten wir ohne Pavlenka. Und das gehört auch zur Spielanalyse dazu. Hätten wir auch relativ früh schon das 1-3 oder 1-4 kriegen können, denn Paderborn hat wirklich gut bis sehr gut gespielt, Druck gemacht, alles gegeben. Und ich glaube auch so ein bisschen drauf gesetzt, früh 2 Tore in Führung zu gehen, um dann die Leistungsträger, die sich ja wirklich ausgepowert haben in diesem System mit diesem Pressing, rausnehmen zu können und dann versuchen, das Ganze zu verwalten. Und das hat mir dann auch ein bisschen wehgetan. Du meintest das eben auch schon in unserem Vorgespräch, wie Kwasniok und die ganze Paderborn-Bank dann dieses 3-1 also wirklich gefeiert hat, wie so ein Champions-League-Sieg.
Ja, wirklich, wie den Aufstieg, ne? Also wirklich mit Stoßgebeten zum Himmel und Hände vors Gesicht schlagen und also, ja, sehr theatralisch, möchte man sagen. Aber ganz ehrlich, und das finde ich halt auch so krass, ne? Ich halt, das 3-1 fällt, der Reporter in der Live-Reportage geht komplett steil, ne? Und fängt an und von wegen ganz großer Schritt in Richtung 3 Punkte und so. Und da sagt man, also auch vielleicht so ein bisschen aus Trotzen, aber da meinte ich schon so zu meinen Kopfhörern, wart mal ab, die Messe ist noch nicht gelesen. Weil wann war das? Das war irgendwie, weiß ich nicht, 54. oder so? Oder 55., ne?
It ain't over till the fat lady sings.
Ja, aber wirklich. So, auch da, und das ist dann ja wirklich die umgedrehte Geschichte, auch da kommt Werder ja postwendend zurück.
Ja, und macht überhaupt nicht den Eindruck, irgendwie angeschlagen zu sein.
Nee, überhaupt nicht.
Und selbst da hält es Ole Werner noch nicht für nötig, jetzt irgendwie darauf zu reagieren, zu wechseln oder in irgendeiner Form unruhig zu werden.
Ja,
sondern ja, die Mannschaft nimmt es auf, denkt sich, müssen wir jetzt halt nur 3 machen.
Ja,
so,
genau.
Aber genau. Ja. Bleibt relativ ruhig und es ändert sich an der eigenen, am eigenen Spiel, am eigenen Matchplan, am eigenen System und auch am Personal, ändert sich erstmal gar nichts.
Ja. Ey, und dann macht ja Schmied das 3-2 und wie gut macht er das denn? Ne? Diese nach der Ecke, wo du eigentlich denkst, das Ding ist schon geklärt, und dieser komische Befreiungsschlag über den Kopf vom eigenen Spieler, den er ja wirklich mit der Brust an einem ranstürmenden Gegner vorbeilegt und den Ball dann aus der Luft ins lange Eck knallt, ne?
Mit dem schwachen Rechten.
Ja, so gut.
Ja, und so vor allem, nachdem er wirklich, wirklich viele miese Aktionen hatte und überhaupt nicht zur Entfaltung kam. Ja. Und für mich Wechselkandidat Nummer 1 war.
Ja,
und wo auch der Sky-Reporter immer meinte, ja, schon seltsam, das soll da eigentlich, dieser Boden soll da eigentlich solchen Spielertypen wie Romano Schmid entgegenkommen. Ne? Kleine Schritte, kurze Beine, gute Technik, ne, sollte er eigentlich einen Vorteil haben gegen so Kanten wie Uwe Hünemeyer und so.
Siehe Muslia.
Richtig, aber er kam ja überhaupt nicht ins Spiel, weil auch alle Räume zugelaufen wurden, und sich den dann so zu nehmen, das war schon geil.
Ja, und Hut ja auch wirklich keine Chance, weil er den wirklich ansatzlos aus der Luft nimmt, ne? Richtig gut.
Zwischendurch gab es ja noch 2 wunderschöne, nicht reguläre Tore.
Nee, die fielen aber erst nach dem 3-3.
Beide. Stimmt, die kamen erst danach. Ja.
Genau, und das 3-3, und da sind wir jetzt in der Tat, Traumtore hin oder her, ne? Aber für mich das schönste Tor des Abends. Des Nachmittags. Das 3-3. Ey, das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, was Füllkrug derzeit alles ausmacht.
Ja.
Ne? Das wirklich, okay, das Ding passiert nicht, wenn Muslia nicht diesen Horror-Fehlpass spielt.
Richtig.
Ne? Aber er kriegt den Ball ja wirklich mit dem Rücken zum Tor im Mittelkreis.
Richtig.
Dreht sich um und dann lässt er ja wirklich den, ich glaube Hünemeyer war es, lässt den so geil aussteigen, indem er den Ball einfach mit dem Außenriss vorbeilegt und dann wirklich Markus Rosenberg, Genua, Gedächtnistor.
Ey, geil. Ja, schönes Bild.
Ne, dass er ihn wirklich, also noch außerhalb des 16ers, und du siehst in der Zeitlupe noch, wie dieser Rübenacker ihm den Ball perfekt auf den Spann hüpfen lässt. Ja, und er das Ding wirklich in unnachahmlicher Manier so furztrocken ins lange Eck nagelt.
Richtig, obwohl eigentlich klar ist, es ist ja nicht mal jemand mitgelaufen.
Ja,
ja, so, ja, er hat, naja, gut, kam dann, ja, aber im Prinzip weißt du, du hast das Momentum jetzt und im Prinzip hast du nur eine Chance, wenn du jetzt nicht auf den Ball treten und warten willst.
Ja, genau.
Wenn es schnell gehen soll, hast du nur eine Chance. Du gehst alleine. Du musst irgendwie aus 16, 18, 20 Metern zum Abschluss kommen. Und aber der Torwart weiß das, der Verteidiger weiß das. Und es gibt im Prinzip nur einen Weg für den Ball, dass der überhaupt reinkommt. Und das ist flach, hart, mit Vollspann in die lange Ecke. Und alle wissen's, das ist eigentlich deine einzige Option, jetzt ne, mit einem guten Abschluss gesichtswahrend raus. Und dann geht er genau dahin.
Ja, genau neben den Pfosten, ne? Und wirklich, und du hast auch gesehen, ey, wie er sich gefreut hat, ne? Er hat ja wirklich das gesamte Stadion zusammengeschrien.
Ja.
Ja, meine Lücke, Alter, meine Fresse. Geiler
und
Typ.
Wahnsinn. Ja, und plötzlich stand es 3-3.
Ja, und wir haben dann haben wir Oberwasser gekriegt, ne?
Ja.
Also da hast du richtig gemerkt, dass daran hatte Paderborn richtig, richtig zu knabbern. Und wir waren wirklich überlegen, ey, und dann haut Platte wieder so ein Ding raus, ne? Ey, meine Fresse, ey. Also, und den fand ich ja fast noch geiler als sein reguläres erstes Tor, ne? Da, weil er den ja wirklich, weil er so geil nach innen zieht und den Ball dann mit dem Vollspann ja so gut trifft und den rechts oben in Knick haut, ne?
Richtig, weil das volle Absicht ist.
Ja.
Ne? Und da auch du den Torwart nicht überrascht, sondern der halt einfach so unhaltbar ist.
Ja, er ist wirklich unhaltbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, also auch im Livestream, also im Audio-Livestream, war ich komplett davon ausgegangen, okay, jetzt steht es schon wieder 4-3, verdammte Kacke und so. Und dass sie erst dann wirklich nochmal hingehen und das Foul sich angucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch als ich das erste Mal im Bild gesehen habe, habe ich das Foul nicht gesehen.
Ja.
Aber es war ein Foul, oder?
Es war ein Foul und der Schiedsrichter hat es auch zuerst nicht gesehen.
Ja.
Und gut, im Nachhinein konnte man das dann erkennen, aber das Ganze wird sich gar nicht mehr angeguckt, wenn das nicht Toprak ist. Also ich sag mal, wenn der Zweikampf von Bohm gewesen wäre oder von Mai oder ne, so, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Also wichtig war, glaube ich, dass Toprak erstmal ellenlange liegen bleibt.
Mhm.
Ja, und dass er halt auch als jemand bekannt ist, der, ne, wo der Schiedsrichter sich jetzt nicht den Vorwurf gefallen lassen will, ne, dass er da bei so einem Spieler da durch einen fehlenden Pfiff und dann noch Tor und dann fällt er wieder 7 Wochen aus. Ich glaube, das spielte schon eine Rolle, diese Autorität und dieses Image von Toprak und die Cleverness, da noch länger liegen zu bleiben, dass man sich das überhaupt noch mal anguckt. Da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt, denn auch das ist jetzt nicht unbedingt eine zwingende VAR-Aktion, auch wenn es eindeutig faul war. Ja, Toprak spielt den Ball und wird danach getroffen.
Ja.
Pfeift nicht jeder.
Ja, was ich aber auch glaube, was da auch noch eine Rolle spielt, ist halt eben, dass auch, Toprak trifft den Ball, der Ball geht aber zum Gegenspieler und der Gegenspieler spielt den Ball direkt wieder in die Zone, wo Toprak eigentlich als Abwehrspieler stünde. Ja,
ja,
aber Toprak liegt und dadurch hat Platte keinen zugeordneten Gegenspieler, kann den Ball in Ruhe annehmen, sich drehen und schießen. Und das ist dann halt eben auch ein klarer Spielnachteil, ne? Wo du glaube ich auch sagen musst, ey, da musst du dann wenn du siehst, es ist ein Foul, dann musst du es auch pfeifen, weil dann keine neue Spielsituation entsteht, sondern der Spieler Platte kommt da gar nicht so seelenruhig an den Ball, wenn sein Gegenspieler auf den Füßen steht und taktisch richtig steht.
Ja, trotzdem keine zwingende Situation, um sie sich nochmal anzugucken.
Ja.
Stimmt, aber dementsprechend vielleicht so ein 50-50-Ding wie beim Elfmeter für Paderborn.
Ja.
Auch ver- vergleichbar irgendwie, dass der Elfer wiederholt wird, weil eben Friedel dann derjenige ist, ja, der klärt, und hier in dem Fall, weil es die gleiche Spielsituation, weil Toprak dann derjenige ist, der fehlt. Ja. Ne? So oder so. Aber für Paderborn natürlich ein extrem bitterer Moment.
Ja.
Ja? So, du führst 3-1, du kriegst das 3-3, du weißt, du bist schon an der Schmerzgrenze, was dein Körper angeht und was die Laufleistung angeht. Ja, du musst schon das 3-3 irgendwie schlucken und du merkst, du wirst schon müde. Und der beste Paderborner mit Muslija spielt auch noch diesen Fehlpass zum 3-3.
Ja.
Ne, sodass das wirklich für die extrem bitter war.
Ja.
So, und dann schießt du vermeintlich das 4-3 durch Platte und Euphorie pur und dann wird dir das aber, das ist schon bitter.
Ja, das ist schon wirklich bitter. Zumal du dann ja wirklich mehr oder weniger im direkten Gegenzug selbst noch so ein geiles Traumtor kassierst, ey. Ey, Duxch, wie Duxch das Ding da wirklich in den Knick zirkelt, ne? Da hab ich auch gedacht, was ist hier eigentlich los heute? Das kann ja wohl nicht angehen. Vor allem, das ist mir dann erst in der zweiten Wiederholung oder so aufgefallen, er kriegt ja den Ball, ich glaube von Schmied, kriegt er ja den Ball wirklich flach zugespielt und der nimmt ihn ja direkt.
Ja,
also der stoppt ihn ja nicht und legt ihn sich nochmal hin, sondern er geht ja volles Risiko auf diesem Rübenacker und trifft den Ball so perfekt. Ja.
Ja.
Und du siehst richtig in der Zeitlupe, wie er so in die Knie geht und den Ball hinterher guckt und sich nicht bewegt. Und als er sieht, dass er sich richtig reinsenkt, dann dreht er halt jubelnd ab, ne?
Richtig.
Geile Bude. Und da meinten ja wirklich auch alle Kommentatoren, ja, also hier gibt's jetzt nichts, was irgendwie zweifelhaft wäre. Das ist das für Werder und so. Und dann wird's wieder aberkannt und alle Reporter so, hä?
Ja.
Aber es war abseits. Es war wirklich abseits, ne?
Hauchten.
Ja.
Aber passte zum Spielverlauf irgendwie, ne? Und war irgendwie eine Dramaturgie, die, ne, wenn du das vorher aufschreiben würdest, würde dir jeder sagen, oh komm, Alter.
Ja,
das
genau.
Ist aber ein bisschen. Genau. Bisschen too much jetzt, ne?
Ja, und dass das Spiel, und das finde ich dann halt auch das Geile, ne? Und dieses, wirklich dieses vogelwilde Spiel wird dann halt durch so ein geiles Louis Definé-Tor entschieden.
So ein geiles Eiertor, ja, so hat wirklich. Es, glaube ich, Toprak selber genannt.
Ja, ne? Mit der Hüfte.
So, aber nach dem 3-3 und nach diesen beiden aberkannten Traumtoren, da waren ja, stand ja auf der Uhr immer noch 20 Minuten.
Ja, genau.
Oder so.
Genau.
Und man dachte, Alter, was soll denn hier noch passieren?
Ja.
So, aber da war dann wirklich ein Break zu sehen, denn da hat sich dann gerecht, wie Paderborn das Spiel begonnen hat.
Ne?
Denn dann hast du gemerkt, diese Wege gehen jetzt nicht mehr.
Ja, aus dem letzten Loch gepfiffen, aber wirklich.
So, und das so, dann kamen auch viele Wechsel. Ich glaube, dann hat er erst dreimal gewechselt auf einmal, Paderborn.
Mhm.
Ja, und da hast du schon einen Qualitätsunterschied gesehen.
Ja.
Ne? Dann kamen dann so Leute wie Pröger und ne? So. Und da stand, das war dann irgendwie, weiß ich nicht, lass mich lügen, 73., 74. oder so. Und da dachte ich so, ne, siehst du, Thomas, hast du doch recht, ne, dass da die das nicht durchhalten können und so, ne? Und von dem Moment an war ich irgendwie davon überzeugt, dass wir das Ding auch gewinnen.
Ja, also ich hatte auch gesagt, okay, Werder ist eine Mannschaft, die gerade auch mit Blick auf die letzten Wochen da einfach nochmal Blut leckt. Wenn du von 1-3 zurückkommst auf 3-3, dann willst du auch das 4-3. Weißt du, vor 3-4 Monaten hätten wir uns hinten reingestellt. Ja, und dann gesagt, so 3-3, das nehmen wir mit. Ne?
Ja, da wären wir noch gar nicht bis zum Ausgleich mehr gekommen.
Ja gut, genau. Ne? Und selbst wenn wir da mit Glück zum Ausgleich gekommen wären, hätten wir gesagt, so, noch 15 Minuten durchhalten. So, weißt du?
Ja.
Und hier ist halt so, komm, wir haben noch 15 Minuten, das Ding packen wir noch.
Richtig, ne? Und du hast runtergeguckt, also die sahen ja auch alle aus wie die kleinen Jungs, die in der dreckigen Sandkiste spielen. Ja. Und du hast halt diesen schweren Boden gesehen, also das sah ja wirklich aus dann irgendwann. Ja. Das war ja wirklich so wie so Bundeswehr-Grundausbildung, wenn du durch diese Matsch, weißt du?
Ja. So, Kopf unten lassen.
So. Und selbst zu diesem Moment hatte Ole Werner, glaube ich, noch nicht einmal gewechselt.
Ja, und muss man ja auch mal sagen, das 4:3, das fällt ja natürlich auch durch, also würde ja selten einen Torwart so unter einer Ecke durchtauchen sehen.
Richtig.
Wirklich komplett unter oder verschätzt bei dem Ball.
Genau, so. Man muss allerdings auch sagen, Paderborn hat sich dann aufs Verteidigen des 3:3 konzentriert, ja, ne, und haben das auch relativ tapfer dann gemacht, ja, mit der, in Anführungszeichen, zweiten Garde. Ich glaube, er hat dann noch zweimal gewechselt, also es waren 5 neue Spieler drin, ja, bei denen, wo man dann wusste, okay, das ist jetzt kein Zauberfußball mehr, ja, und so ein Tor wie durch Muslija wird auch nicht mehr fallen, ja, aber weiß ich nicht, so eine dreckige Ecke Uwe Hünemeyer wäre in der Dramaturgie durchaus möglich gewesen.
Ja, ne? Und genau wie du es gesagt hast, ne, er wechselt nochmal, weil er hofft irgendwie Lucky Punch und wir machen das 4:3, aber dann fangen sie das 3:4 und dann hast, ja, du halt eben diese ganzen Granden nicht mehr auf dem Platz. So, und Richtig. Dann hast du halt eben auch gesehen, es waren ja dann insgesamt, das Tor fällt, glaube ich, in der 87.
Und ja, 86. glaube ich.
Ne? Ja, ja. Und es waren dann ja wirklich noch 9 Minuten, bis dann letzten Endes abgepfiffen wurde. Und in den 9 Minuten hat Paderborn ja mehr oder weniger nichts mehr geschissen gekriegt.
Ja, richtig. So, aber ja, da hast du dann wirklich auch den Qualitätsunterschied gesehen. Und natürlich auch, also auch als Paderborn-Fan, gibt es doch, ne? Habe ich gelesen, gibt Paderborn. Ja.
Also waren zumindest 750 Leute da.
Abgesehen von dem WDR-Reporter, ja, jetzt. Aber das ist dann natürlich auch von der Moral her wirklich schwierig, dann, ja, nochmal zurückzukommen. Und da hast du dann auch so, und dann hat Werder ja erst gewechselt, so, und dann kommen halt Spieler wie Rapp und Schmidt und ne, die da halt nochmal ein ganz anderes Selbstverständnis reinbringen und auch in der Lage sind, dann die Uhr runterzuspielen.
Ja, genau. Rapp kam kurz vorm Tor, ich glaube so 7-8 Minuten vorm Tor, und Schmidt sollte gerade reinkommen, als der Eckball ausgeführt, und dann ist er ja wirklich schon im Trikot, also war schon fertig zur Einwechslung, Richtig. Ist er wirklich in die Ecke zu Toprak gerannt und hat mit der gesamten Mannschaft gefeiert und, ja, wurde erst dann eingewechselt. So geil.
Ja. Ja, richtig. Und ich glaube, Toprak sprach selber von einem Eiertor.
Ja, und das ist ja wirklich auch die Definition von Eiertor, ist dieses Tor. Aber ey, das Spiel konnte nur so entschieden werden. Es ging einfach nicht anders.
Ja.
Ja, und unterm Strich steht halt, muss man dann auch mal sagen, geiles Comeback. Aber also teilweise grausam anzugucken auf dem Platz. Ja. Muss man ja dann auch echt mal sagen.
Ja, Werder hat dann ja auch aufgehört, in der zweiten Halbzeit Fußball zu spielen. Ja. Und das hat mich ein bisschen an diese Partie in Nürnberg erinnert, ne, dass sie dann auch gesagt haben, ey komm, auf dem Acker müssen wir hier jetzt nicht Tiki-Taka versuchen, auch, ja, wenn wir es vielleicht könnten. Aber da wurde dann ja auch gerne dann hoch und weit, ne, auf Lücke. Ja. Und ja, wie gesagt, und für mich der überragende Spieler mit Abstand, bester Mann auf dem Platz, Duxch. Unfassbar.
Ja, gute Spiel,
das fand ich auch. Was der in den 90 Minuten, ich glaube, der hat sogar durchgespielt, ne?
Ja.
Tore, Vorlagen und auch die Bälle verteilt und Mentalit, also Monster, wirklich, ja, Monster.
Ja, geiles Spiel. Und jetzt stehen unterm Strich halt Ole Werner, 5 Spiele, 5 Siege, ne? Und jetzt ist es, glaube ich, in der Tat so, wenn es nicht vorher ohnehin schon so war, ne? Aber auch nach diesem Spielverlauf gerade und nach diesem Ergebnis,
ja,
ganz ehrlich, jetzt haben alle, die jetzt kommen, die haben jetzt echt einen Streifen in der Hose, wenn es gegen Werder geht.
Ja. Und diese mentalen Einbrüche, diese Verunsicherung bei kleinen Rückschlägen im Spiel oder wenn man Angst hat, dass der Gegner dich gepackt hat oder dich durchschaut, das ist vorbei.
Ja.
Das ist jetzt,
ja, das
vorbei.
Ist vorbei. Ja.
Also selbst
das ist wenn breite du, Brust.
Ja, selbst wenn das nur 3-3 ausgegangen wäre, hätte das auch schon gereicht. Ja. Aber es wäre wirklich, also das ist, ne, jede Woche sitzen wir hier, seit Ole Werner da ist, und denken, Steigerung, 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 ja. Da nochmal, ne, weißt du noch, Aue 3-0, na ja, dann kam Regensburg, wow, ne, so, und, aber das ist wirklich, das nochmal zu toppen, das ist schon Wahnsinn. Und also, weißt du, wenn so ein, ich sag mal, eher so ein hanseatisch nüchterner Typ wie Ole Werner nach dem Spiel in der Pressekonferenz die Worte verrückt und Wahnsinn in den Mund nimmt, da fragst du dich, was willst du als kleiner Fan-Podcast da noch oben draufsetzen, ne? Ja. Das ist ja, das ist schon wirklich bezeichnet, ne? So, wenn so ein Mr. Understatement, das personifizierte Understatement, ja, sich zu solchen Äußerungen hinreißen lässt. Ich glaube, Kwasniok sprach von einem Krankenspiel sogar.
Ja, ja, gut. Also ein ungeimpfter Trainer spricht von einem Krankenspiel. Das ist auch,
der auch
einer gewissen Komik. Du, aber weil wir gerade bei der Serie sind, ne, einer unserer Stammhörer, glaube ich sogar, Michael Matzert, schrieb uns bei Twitter, und das finde ich eigentlich ganz geil, das müssen wir in irgendeiner Form dann auch gebührend abfeiern, pass mal auf, er schreibt, 5 Siege in Folge sind es jetzt, kommen 3 leichtere Teams in Anführungsstrichen in den nächsten Spielen, und das bedeutet, dass Ole Werner den Trainer-Startrekord von Otto Rehhagel, 8 Siege in Folge, knacken könnte.
Waren das 8 oder 10?
8.
8, okay.
8. Dass Ole Werner rein theoretisch, falls wir die nächsten 3 Spiele gewinnen sollten, die Chance hätte, den Startrekord zu knacken im Auswärtsspiel beim HSV.
Ach komm, ja, ach komm.
Das ist doch geil, oder?
Ja gut, wenn man die Dramaturgie dieser Saison sieht, dann ja, würde ich das nicht ausschließen.
Ja, ich wollte gerade sagen, würde mich nicht wundern.
Wobei man ja sagen muss, auch mit Blick auf die Tabelle, ist jetzt wirklich mittlerweile, ja, sind die Favoriten, die großen 4 in Anführungszeichen, auf der Jagd nach Darmstadt, die ja jetzt Erster sind.
Ja.
Pauli schwächelt so ein bisschen, ist Zweiter. Dann kommen wir. Mhm. Dann kommt, glaube ich, der HSV und dann Schalke.
Genau, und das ist alles, also wir haben zwar mittlerweile, lass mich lügen, ich glaube 4 Punkte auf den 7. inzwischen, nee, oder auf den 8. glaube ich, aber auf den 7. sind es nur 2.
Richtig. Ja. Heute hat Regensburg verloren, Heidenheim hat auch nicht gewonnen, aber und Pauli ist auch so ein bisschen am Schlingern, ne? Nach dieser Pokalsensation gegen Dortmund
ja,
muss man auch sagen, Hamburger Derby, ich sag's ungern, aber selten war ein Sieg des HSV so hoch verdient.
Ja.
Ne? Und leider brechen die nicht ein. Und auch Schalke hat jetzt, glaube ich, 5-0 in Aue gewonnen,
ja,
ist auch auf so einem Stabilisierungsweg. Ja, also.
Es wird noch interessant hinten raus.
Das ist nicht nur, wir sind nicht die Einzigen, die da jetzt Meter machen und wo du eine Entwicklung siehst, sondern auch bei den anderen, in Anführungszeichen, Großen.
Ja, soll mir recht sein.
Mein lieber Freund.
Soll mir recht sein. Ja, jetzt erstmal Länderspielpause, obwohl Deutschland gar nicht spielen muss. Die ist offensichtlich in erster Linie für andere Nationen gedacht. Das bedeutet also, wir belassen es jetzt heute bei der Rückschau auf das Spiel in Paderborn und machen dann am nächsten Woche einfach eine eigene Folge für die Partie gegen Karlsruhe. Die ist dann nämlich in 2 Wochen. Lass mich kurz nachschauen, damit ich keinen Quatsch erzähle. Ich meine, es wäre ein Samstagsspiel, richtig. Es ist wieder ein Samstagsspiel, 13:30 im Weserstadion gegen den Karlsruher SC, und da wir gerade die nächsten 3 in Anführungsstrichen leichteren Spiele angesprochen haben, haben wir dann in der Woche drauf bei Hansa und in der Woche drauf dann zu Hause gegen Ingolstadt.
Okay, Karlsruhe hatte jetzt 20 Corona-Fälle, glaube ich, im kompletten Team, ich glaube 16 Spieler oder so, die haben jetzt dieses Wochenende gar nicht gespielt, ich glaube gegen Sandhausen hätte er angestanden, ne? Das wurde abgesagt, das wurde verlegt. Ich weiß gar nicht genau, ob die das nachholen, bevor sie dann zu uns kommen. Das kann ich dir gar nicht genau sagen.
Ist das überhaupt schon terminiert?
Meines Wissens nach terminiert, aber okay. es ist auch egal. Also für uns kommt diese Pause jetzt ein bisschen ungelegen.
Das haben wir bei der Winterpause auch gedacht und sind dann bockstark rausgekommen.
KSC kann die Pause auf jeden Fall gut gebrauchen.
Ja, also wie gesagt, ne, ich bin mittlerweile tiefenentspannt. Also selbst diese Länderspielpause, ich glaube wirklich, die kann uns nur helfen. Felix Agu hat jetzt wieder Zeit, fitter zu werden. Alle, die jetzt hier möglicherweise noch ein bisschen ein Wehwehchen mitgenommen haben aus dem Spiel, haben jetzt auch 2 Wochen Zeit, um sich in aller Ruhe wieder zu akklimatisieren. Insofern, ich freue mich jetzt in der Tat auf die nächsten Spiele und bin mal gespannt, ob wir auch jetzt nach so einem Spiel trotzdem fokussiert und konzentriert bleiben dann im Spiel gegen Karlsruhe. Ich glaube auf jeden Fall, dass jetzt all die Mannschaften, die kommen, die werden gehörig Respekt haben.
Ja, wollen wir hoffen, dass uns jetzt nicht noch irgendwie Omikron da irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist ja auch noch immer eine Geschichte, wo es nicht nur darum geht, die Unsicherheiten auf dem Platz irgendwie abzustellen, sondern es kamen ja auch immer noch welche von außen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, stabil sind wir jetzt.
Ja.
Und und über hässliche Vögel sprechen wir dann auch nächste Woche,
oder? Sprechen wir dann auch nächste Woche, genau. Ja, wenn die beiden hässlichen Vögel nicht aus dem Worum-Podcast, sondern aus der Werder-Mannschaft dann wieder sich auf Karlsruhe vorbereiten.
Plagiatsklage ist vorbereitet.
Ne? Ja, genau. Und was wir nächste Woche auch noch machen müssen, das machen wir jetzt heute nicht mehr, ich muss das nämlich auch erstmal noch auswerten, ist, wir küren die Gewinner unseres NWZ Online 3-Monats-Abos, die wir in der letzten Folge verlost haben. Da gucken wir nächste Woche in Ruhe drauf, Und ihr könnt nichtsdestotrotz aber in unsere neue Kolumne mal reinschauen, die dann ab morgen zu lesen sein wird bei NWZ Online, bei der Nordwestzeitung Online.
Die ist ja auch noch for free, ne?
Die ist for free.
Und genau. Ich habe jetzt gerade gelesen, lustigerweise, lass mich den einen Satz noch sagen, dann freuen sich Max und Lasse auch, gab eine Media-Analyse dieser Online-Abos, die NWZ ordentlich zugelegt, also so schlecht scheint das nicht zu sein. Ne?
Ja, ich kann dazu nur sagen, gern geschehen.
Ihr Lieben, hässlichen Vögel.
Ja, Folge 81 war das. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, um uns in aller Ruhe auf das nächste Werder-Spiel zu freuen. Das darf man nämlich mittlerweile wieder. Und in diesem Sinne werdet ihr uns in der nächsten Woche mit einem Blick auf das Spiel gegen Karlsruhe wiederhören. Heute ausschließlich ein Rückblick gewesen, der jetzt trotzdem wieder eine Stunde lang geworden ist. Aber wir haben gehört, das wollt ihr ja so. Insofern, mein lieber Thomas, ich wünsche auch dir einen schönen Start in die neue Woche und kann es kaum erwarten. Bis zum nächsten Mal und alles Gute.
Ja, gute Woche. Oh, wir sind ja spielfrei, ne? Aber mir ist gerade ein Titel eingefallen für Folge.
Sag mal.
Mir ist gerade ein Titel eingefallen für diese Ausgabe.
Ja, sag mal.
Greenkeeping.
Oh, das finde ich gut. Das so. passt auf meine Gartenaktivität, das passt auf den Platz in Paderborn.
Grätsch ich dir ein paar schöne Furchen rein nächste Woche, mein Freund.
Ich kann es kaum erwarten, ihr Lieben. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.